Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem ganz neuen Format und zwar OMR Takeaway. Hier werden wöchentlich Roland und ich zusammensitzen und ein bisschen darüber reden, was so in der digitalen Szene die Woche passiert ist, weil einfach unfassbar viel passiert. Wir haben das Gefühl, wir sind schon fast ein bisschen spät dran, weil TikTok Shop wurde gelauncht, Google wurde irgendwie total verändert, KI-Suche, alles Mögliche. Aber wir probieren das hier einfach einmal schön einzuordnen und ein bisschen darüber zu reden.
Ganz genau. Ja, also die Veränderungen sind ja auch noch nicht vorbei. Es tut sich immer noch unheimlich viel. Und wir wollen versuchen, jede Woche einmal hier so ein bisschen Überblick zu geben, was sich gerade in der Branche Spannendes tut und euch da so ein bisschen an der Hand zu nehmen, auch was ihr dann im Büro an der Kaffeemaschine, am Watercooler, bei dem nächsten Branchentreff, worüber ihr mit den Leuten sprechen könnt.
Genau, also ein paar Infos einfach dazu, wenn ihr gar nicht mehr wisst, was ihr sagen sollt quasi. Und da fangen wir schon mal mit dem ersten Ding an, weil es ist vor 2 Tagen, glaube ich jetzt, was relativ Großes, aber relativ Unüberraschendes passiert. Und zwar?
Genau, also es gab ein Urteil in einem Kartellrechtsverfahren gegen Google und das ist eigentlich so, muss man sagen, die News der Woche, weil da alle Leute auf das Ergebnis gewartet haben. Das ist 2020 gestartet und da ging es darum, hat Google ein Monopol im Suchmaschinenmarkt und das ist eben 2024 schon festgestellt worden. Ja, es ist so und bei dem Urteil ging es jetzt darum, um die Remedies, also quasi um die Abhilfemaßnahmen. Was wird dagegen getan? Und da gab es vom US-Justizministerium, das eben da quasi Kläger ist, gab es da einige krasse Forderungen, wie zum Beispiel, dass Google Chrome verkaufen muss, also diesen Browser, dass sie ihr mobiles Betriebssystem Android verkaufen muss. Und jetzt ist eben das Urteil da und da muss man sagen, Google ist so, kann man sagen, mit einem blauen Auge davon gekommen. Vielleicht haben wir denen intern sogar die Sektkorken geknallt. Also ich habe auch gelesen, dass da hinterher auf so internen Messageboards so triumphierende Memes geteilt wurden von den Mitarbeitenden, weil das Urteil ist relativ milde. Also die müssen weder Chrome noch Android verkaufen. Dann ging es auch zum Beispiel darum, können sie Geld an Apple und an Mozilla zahlen, dass bei denen auf dem iPhone und im Mozilla-Browser die Google-Suche als Standardsuche voreingestellt wird. Das dürfen die weiterzahlen. Es darf nicht mehr exklusiv sein, also es dürfen keine MitbewerberInnen mehr ausgeschlossen werden, aber grundsätzlich sind diese Deals weiterhin erlaubt.
Und wir wollen nochmal ganz kurz sagen, wir reden ja hier nicht über kleine Deals, sondern ich habe in dem schönen OAWS-Newsletter gelesen, dass das wirklich, also es sind ja Milliarden-Deals, ne? Ja. Also auch bei Apple werden einfach die Sektkorten geknallt haben und auch die Apple-Aktie ist danach wieder hochgefahren, ja. Weil die das einfach weitermachen können. Und ja, um da auch nochmal eine Einordnung zu schaffen, vielleicht von ganz vorne, wenn du sagst, was ist Google für ein Monopol? Wie viel Prozent sprechen wir denn da an Marktanteil, was Google an Suchmaschine hat?
Ja, also je nach Markt, ich glaube weltweit bewegt sich im Bereich von 90%.
Ja.
Das ist schon wirklich krass. Also Google ist ja immer noch ein absolutes Monstrum im digitalen Markt, im Suchmaschinenbereich. Und das wird sich jetzt, zumindest sieht es aktuell so aus, jetzt nicht, zumindest durch dieses Urteil nicht großartig ändern.
Und das ist halt auch so wichtig, weil eben, also warum ist dieses ganze Verfahren überhaupt als erstes, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, gegen Google überhaupt zustande gekommen? Also was ist daran so schlimm, dass es jetzt so ein Monopol ist?
Naja, weil es ist, Google hat halt sich über Jahre eine sehr, sehr starke, das Justizministerium würde sagen, marktbeherrschende Stellung erarbeitet, unter anderem auch durch solche Deals mit Apple, weil das auf dem iPhone als Standardsuchmaschine voreingestellt zu sein, ist ja eine unheimlich mächtige Position und es macht es halt für Mitbewerber da jetzt deutlich schwieriger, dagegen anzukommen und sich da überhaupt auch nur einen Mühe-Marktanteil dagegen zu sichern.
Genau, und Google hat halt alle Daten, Google ist da halt irgendwie alleine unterwegs, kann auch, ich glaube einer der Vorwürfe war eben auch, dass sie halt beeinflussen können, wer rankt bei Google gut, auf welche Seiten gehen wir, wie ist unser Verhalten und ja, das fand ich einfach nochmal ganz wichtig.
Ja, also einen kleinen Wermutstropfen jetzt aus Google-Sicht hatte dieses Urteil, sie müssen nämlich Suchdaten an MitbewerberInnen weitergeben, an qualifizierte MitbewerberInnen heißt es, wie das dann genau aussieht, ist natürlich auch noch nicht klar. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie da nochmal irgendwie Einspruch erheben. Ich glaube, das haben sie auch schon angekündigt. Aber grundsätzlich ist das Urteil schon halt relativ milde. Und es sieht eben so aus, als würde sich nicht so viel verändern. Es gibt noch ein anderes Verfahren gegen Google, ein anderes Kartellverfahren in den USA aus dem Jahr 2023. Da geht es um den Online-Werbemarkt. Da ist auch schon festgestellt worden, Google hat ein Monopol im Online-Werbemarkt. Und da droht dann aktuell noch die Abspaltung der Werbetechnologie. Also da gibt es noch kein finales Urteil. Aber jetzt im Search-Verfahren sind die größten Bedrohungsszenarien vom Tisch. Denkt man natürlich auch, in dem anderen Verfahren wird es dann vielleicht auch nicht so hart ausgehen. Muss man mal sehen. Aber es bleibt aktuell so, wie es ist. Insofern haben wir gedacht, sprechen wir vielleicht noch über ein anderes Thema, was noch ein bisschen interessanter ist und noch ein bisschen mehr Newswert hat.
Ja, und zwar machen wir weiter mit den K-Pop Demon Hunters. Als Roland da mit diesem Thema auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, da steckt was dahinter, Julia, das müssen wir irgendwie behandeln, war ich erstmal überrascht, weil ich habe ihn angeguckt und natürlich hat mir das was gesagt, weil es war über gefühlte Jahre auf Platz Nummer 1 bei Netflix unter den Filmen und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, weil ich dachte, was soll ich damit denn jetzt anfangen? Kennt Netflix mich etwa nicht? Was ist mit meinem Algorithmus los? Und ich muss auch zugeben, ich habe es gar nicht selbst geguckt, den Film, aber anscheinend steckt da was hinter.
Ich gebe zu, ich habe es auch noch nicht geguckt, aber ich habe von mehreren Eltern in meinem Umfeld gehört, dass sie das mit ihren Kindern geguckt haben. Ich glaube, weil meine Kinder in den Ferien waren, sind sie dann noch nicht von ihren KlassenkameradInnen angesteckt worden. Aber wer weiß, wenn jetzt die Schule anfängt, heute ist der erste Schultag in Hamburg, ob ich das dann nicht nachholen muss. Also es ist ein krasses Phänomen und ich glaube, wenn man nicht in der Zielgruppe ist, so wie du vielleicht, also ich glaube, entweder die Teenies, so 13 Jahre alt, die gucken den Film gern und die Eltern natürlich dieser Kinder sind dann von betroffen. Und es ist ein unfassbarer Erfolg, muss man sagen. Also erstmal die Geschichte ist hat sich an diesen ganzen K-Pop-Hype drangehängt, sprechen wir gleich noch drüber. Es geht um eine Girlband, die eigentlich, also es ist ein animierter Film, und es geht um eine Girlband, die eigentlich Dämonenjäger sind. Hunter X heißt diese Band. Und dann kommt irgendwie eine konkurrierende Boyband auf, wo sich dann herausstellt, dass die eigentlich Dämonen sind. Also eine skurrile Story, aber es ist unheimlich erfolgreich. 266 Millionen Views hat das, also Netflix veröffentlicht da eigene Zahlen, man muss denen halt trauen, aber 266 Millionen Views ist halt krass. Das ist der erfolgreichste Film und das erfolgreichste Content-Piece überhaupt mittlerweile auf Netflix. Also hat zuerst Red Notice überholt, das ist so ein Film mit Dwayne The Rock Johnson, der war davor der meistgesehene Film auf Netflix und jetzt hat es die Tage sogar Wednesday, also die super erfolgreiche Serie, in View-Zahlen überholt. Und da hätte
niemand mit gerechnet und vor allen Dingen eben auch nicht Sony, die eigentlichen Produzenten von diesem Film, weil die haben den ja irgendwie für ein Apfel und ein Ei an Netflix verkauft.
So sieht es aus. Sony wollte hatte Sorge davor, diesen Film in die Kinos zu bringen, wie es eigentlich geplant war, und hat den an Netflix verkauft. Und mittlerweile muss man sagen, es war nicht so der schlauste Move. Natürlich ist die Frage, ob der als Kinofilm genauso gut funktioniert hätte, weil Netflix kann so einen Film ja nochmal, wie bei
natürlich,
dir, man
ja.
sieht es, nochmal ganz anders pushen. Man kriegt den dann immer wieder vor Augen geführt quasi. Aber trotzdem werden die sich ärgern. Es ist super erfolgreich. Netflix hat jetzt die Rechte, um Sequels zu drehen, verdient am Merchandising. Sie können da irgendwie, gibt Überlegungen, Live-Versionen davon zu machen, Live-Aufführungen. Also es wird ein riesen Reibach da gemacht werden. Und es lohnt sich für Netflix und Sony wird sich vermutlich in den Hintern beißen.
Und was glaubst du, kannst du so ein Guess abgeben, warum das auf einmal so erfolgreich wurde? Also glaubst du, das ist echt, weil es so eine Kinderserie ist? Und man kennt ja dieses Phänomen auch schon von YouTube, dass irgendwie so Kinderlieder-Accounts einfach, also die Kinderlieder haben so 300 Millionen Aufrufe, weil Kinder natürlich die Sachen immer hoch und runter hören.
Ja, und weil die Eltern einfach diese Lieder suchen. So. Das ist, glaube ich, so wirklich so ein Search-Phänomen. Also zum einen muss man ja sagen, dass das Ausmaß des Erfolges mit diesen reinen View-Teilen der Streams nicht aufhört. Also das ist ja ein Musikfilm. Die Songs aus diesem Film belegen aktuell in den Charts mehrere Top-10-Plätze. Hier dieser Hauptsong Golden ist irgendwie in 13 Ländern auf Platz 1 gewesen oder aktuell noch auf Platz 1. Wirklich der Wahnsinn. Mehrere Plätze in den Top 10 und Top 20 bei Spotify und den US-Charts sind da von diesen Songs belegt. Und dann haben sie den Film dann auch, hat Netflix dann noch sich entschieden, aufgrund des Erfolges den Film teilweise in die Kinos zu bringen. Die haben da solche Sing-Along-Events gemacht und das war dann auch der erfolgreichste Neustart in dieser Woche in den USA im Box-Office. Also da fasst man sich wirklich an den Kopf, wie das durch die Decke gegangen ist und so ein bisschen aus dem Nichts. Also das muss man nur noch einmal deutlich machen. Ja, und wenn du fragst nach dem Erfolg, ja, also ich finde, im Nachhinein ist es immer so ein bisschen leicht zu sagen, das ist ein Erfolg geworden und klar, das liegt daran, aber ich hab mich natürlich ein bisschen mir das angeguckt und was die Gründe sein können. Ich glaube, das eine ist natürlich ganz klar, also es hat schon K-Pop im Titel und Korea ist ja einfach ein Trendthema in ganz vielen Bereichen mit K-Pop, in der Musik, im Filmbereich waren sie auch erfolgreich mit Parasite, dieser Film, der den Oscar gewonnen hat, Squid Game war auf Netflix ein Riesenphänomen. Dann gibt's K-Beauty, koreanische Kosmetik, also irgendwie hat sich Korea so zum globalen Trendsetter entwickelt und da ist, glaube ich, schon so eine Community drum entstanden, um K-Pop alleine ja schon, die groß ist und wo man sich draufsetzen kann. Und was ich auch gelesen habe, also ich gebe zu, ich bin da kein Experte, aber eben, dass das auch der Film sehr gut gemacht ist und mit dieser koreanischen Kultur sehr liebe- und respektvoll umgeht, dass sich die Kern-Community und die auch Koreaner da abgeholt fühlen, weil auch die Mundbewegungen in der koreanischen Übersetzung dann halt nicht irgendwie so aufgesetzt wirken. Sie haben Stars aus dieser K-Pop-Szene engagiert, also Sängerin aus zweiter und teilweise auch erster Riege dieser Szene. Es gibt einen Labelinhaber und Musikproduzenten, der schon Alben von diesen koreanischen Superstars Blackpink produziert hat, der auch einige dieser Songs produziert hat. Also haben sich da auch quasi Kredibilität eingekauft. Dann war es ein gutes Timing. Es gibt jetzt, kündigt sich an, ein Comeback von BTS und ich glaube auch von Blackpink, muss ich nochmal nachschauen. Also es gibt da zwei große Gruppen, die gerade vorm Comeback stehen, also wo einfach viel Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Ja, und dann ist es eben auch durch dieses Musikthema, hat so alles, glaube ich, gegenseitig aufeinander eingezahlt. Die Songs sind dann auf TikTok viral gegangen, mit Challenges, mit Tänzen und so weiter. Ja. Und auch dann haben Leute eigene Edits dazu hochgeladen. Ich habe ein Interview mit den beiden Regisseuren und der Regisseurin gelesen, wo die gesagt haben, ja, wir haben gemerkt, das könnte was Großes werden, als wir zum ersten Mal so Edits auf TikTok gesehen haben, wo man gesehen hat, die Leute verstehen den Humor, als ob die bei uns da im Writers Room gesessen hätten. Also über TikTok ist das dann, glaube ich, auch Zielgruppe Teenies, klar, ist es dann auch nochmal durch die Decke gegangen. Also da haben sie alle verschiedenen Medienformen, Filmmusik, sich so ein bisschen gegenseitig befeuert und dadurch ist eine eigene IP, also Intellectual Property nennt man das ja, entstanden, so wie Harry Potter und was es alles gibt, so ein eigenes Universum. Mhm. Und ich glaube, Netflix kann da in Zukunft noch unheimlich mit Kohle verdienen.
Also können wir quasi so ein bisschen zusammenfassen, es war auf der einen Seite auch so ein bisschen SEO einfach, weil K-Pop irgendwie im Titel, Leute hatten Lust, sich das dann anzugucken.
Trendjacking auch, kann man sagen.
Ja, und dann natürlich TikTok, klar, spielt irgendwie heutzutage dann auch immer wieder eine Rolle, dass irgendwie so eine Welle erzeugt und so ein Hype dann erzeugt. Ja. Und ich muss sagen, jetzt hast du mir das erzählt und jetzt irgendwie will ich es mir jetzt auch angucken.
Wahrscheinlich werde ich es mir. Der soll auch wirklich gut sein. Das Frozen von Netflix heißt es so.
Ja.
Was vielleicht auch für unsere HörerInnen interessant ist, ich habe dann natürlich auch mal geguckt, Bedeutung fürs Marketing, also zum einen gibt es dann nicht offizielle Partnerschaften mit Samsung und was weiß ich, die da dann irgendwelche Handymodelle oder sonst was rausbringen dazu. Aber es haben auch andere Marken versucht, sich da so ein bisschen drauf zu setzen und dann selbst Trendjacking zu machen. Also Duolingo hatte ein Video, die sind ja immer super drin, sowas früh zu identifizieren und sich da drauf zu setzen, hatten ein Video, wo sie geschrieben haben, ja, wir lernen jetzt Koreanisch wegen diesem einen süßen Typen aus dieser Boyband und haben da so ein Video dazu gemacht, das irgendwie, glaube ich, insgesamt 10 Millionen oder 9 oder 10 Millionen Views über die verschiedenen Plattformen hinweg hatte und dann gibt es auch so kleinere Bars, die dann so Drinks zu dem Film rausbringen. Jetzt gerade die Tage hat Novak Djokovic die US Open gewonnen und hat dann diesen einen Dance, den Soda Pop Dance dann auf dem Court gemacht, wo das Video dann, glaube ich, auch ganz gut viral gegangen ist. War so ein bisschen cleveres Personal Branding, weil seine Kinder den Film gesehen haben.
It's my daughter's birthday. She's gonna rate me tomorrow. How was the dance? Because she told me how to dance. It's a K-Pop Demon Hunters. Soda Pop is the name of the song.
Also gibt es vielleicht auch die Chance, sich da irgendwie aufmerksamkeitstechnisch dran zu hängen. Muss man natürlich gucken, die Songs darf man nicht verwenden, sonst kriegt man irgendwann urheberrechtliche Probleme. Aber wenn man es irgendwie geschickt und liebevoll macht, dann kann man sich da vielleicht ein bisschen
dranhängen. Ja, wir können ja das einfach mal raussuchen, wie Duolingo und die anderen das gemacht haben. Dann teilen wir das mal bei uns in der Story auf Instagram.
Und in den Shownotes verlinken, genau.
Könnt ihr uns nämlich auch folgen. OMR Takeaway versuchen wir auch dann immer ein paar Snippets zu posten, ein bisschen zu posten, worüber wir auch geredet haben, falls ihr euch die Takeaways hier nochmal anhören wollt. Ja, aber auf jeden Fall richtig interessant und ich bin richtig gespannt, was Netflix da jetzt noch draus macht, inwieweit es auch marketingtechnisch einfach ausgeschlachtet wird, ob wir in 3-4 Monaten einfach nur genervt davon sind oder ob wir es kaum abwarten können, dass dann ein zweiter Teil kommt. Ja, also ich bin gespannt.
Ja, als drittes habe ich noch ein anderes Thema mitgebracht. Und zwar bin ich so drauf gekommen, ich habe vor kurzem gelesen, Scale AI, das ist so ein Unternehmen, was Meta im Juni übernommen hat für irgendwie knapp 15 Milliarden. Und da gab es jetzt so einen Artikel von TechCrunch und so ein paar Posts, dass Meta da jetzt nicht so glücklich ist, dass das nicht so gut läuft. Offenbar war das ein bisschen ein Griff ins Klo. Und dann dachte ich, okay, ist nicht das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie davon lese, so News lese, die, wo man denkt, okay, gerade kühlt dieser AI-Hype so ein bisschen ab, und deswegen dachte ich, lass doch mal gucken, was es sonst noch in diese Richtung gab, und deswegen habe ich jetzt so mitgebracht, drei Gründe, warum aktuell der AI-Hype abkühlt.
Wir sind sehr gespannt. Es ist sehr konträr, aber es ist antizyklisch zu dem, was alle Leute denken, aber ich bin gespannt.
Ja, also ich habe einfach mal ein paar Dinge zusammengetragen und die Sachen, die mir am auffälligsten erschienen. Und das erste ist natürlich, dass GPT-5, also dieses neueste KI-Modell von OpenAI, so ein bisschen gefloppt ist. Das ist im August erschienen und hat dann relativ schnell für Ernüchterung bei den NutzerInnen gesorgt. Da gab es so Backlash auf Reddit. Die NutzerInnen wollten das vorherige Modell zurück und OpenAI sah sich auch gezwungen, da das länger anzubieten. Und das ist halt schon ein krasses Signal für die gesamte Branche. Auch so ein bisschen, weil OpenAI da vorher so einen riesen Bohai drum gemacht hat und Sam Altman mal gesagt hat, irgendwie hat das mit dem Manhattan Project, also dieser Erforschung der Atombombe, der Entwicklung der Atombombe verglichen.
There are these moments in the history of science where you have a group of scientists look at their creation and just say, maybe it's great, maybe it's bad, but what have we done? Like, maybe the most iconic example is thinking about those scientists working on the Manhattan Project in 1945.
Und da waren die Erwartungen natürlich groß und die sind ein bisschen enttäuscht worden und erweckt dann natürlich auch den Eindruck, als könnte es noch eine ganze Weile dauern, bis diese vielbeschworene Artificial General Intelligence wirklich kommen könnte. Hinzu kamen dann auch noch jetzt zuletzt so Statistiken, dass die Nutzerschaft von ChatGPT nicht mehr so schnell wächst. Also gab es von einem Dienstleister, Datos, der verlinken wir auch in den Shownotes, dass ChatGPT so 20% in den USA Heavy User hat und dass Google dabei 90% liegt und auch nicht weniger wird. Und bei ChatGPT wächst es nicht mehr so schnell. Sind aber auch Desktop-Daten, muss man gucken, wie verlässlich das ist. Also ich glaube trotzdem, dass das noch wächst. Aber es waren halt alles so Meldungen, die so ein bisschen gesagt haben, Enttäuschung, Nutzerschaft wächst nicht so stark und so weiter.
Ich habe noch einen Fun-Fact dazu, da wir gerade darüber reden und du Desktop-Daten meintest. Ich habe mir mal angeguckt, habe ich nämlich auch letzte Woche gesehen, was so die beliebteste App 2024 war, in Europa vor allen Dingen, die runtergeladen wurde. Und da ist ganz spannend zu sehen, das natürlich alles so Deutschland, Spanien etc. war es Temu. Aber wenn du weiter östlich gehst, also wenn du so Kroatien hast, ich glaube unten Griechenland auch, war es tatsächlich ChatGPT.
Ja.
Ich war da ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, nee, eigentlich müsste doch Deutschland auch so weit sein, dass wir uns eher ChatGPT als Temu runterladen. Aber naja.
Ja, aber wenn man sich weltweit anguckt, glaube ich, ist schon ChatGPT seit Monaten die meist heruntergeladene App. Und ich glaube auch, dass die auch durch diese voice-basierte Nutzung und so weiter, dass das viel mehr über Mobile stattfindet als über Desktop. Ja. Wie ist denn, das wollte ich nur fragen, wie ist denn deine Erfahrung mit GPT-5? Hast du da irgendeinen Unterschied gemerkt?
Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich komme total weg von ChatGPT. Ich mag Gemini einfach viel, viel lieber. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie datenbasierender ist. Ich habe auch das Gefühl, dass ChatGPT sehr viel, kann natürlich auch an meinen Prompts liegen, ehrlicherweise, aber sehr viel falsch auch falsch rausgibt, falsch sich Dinge auch ausdenkt, manchmal auch Dinge, also auch gerade wenn du nach einer Zusammenfassung oder sowas, also was Einfaches, ey, schreib mir eine Mail zu dem Punkt, vergisst es einfach den einen Punkt irgendwie. Und da muss man schon sehr aufpassen. Und ich habe das Gefühl, bei Gemini habe ich das nicht. Also ja. Ich fühle mich da wesentlich wohler. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, also ich muss auch sagen, wir nutzen hier intern bei OMR Google und ich habe dann Gemini auch benutzt und hatte auch den Eindruck, dass es bei dem einen oder anderen Ding besser ist und dass GPT 5 da gerade so ein bisschen
am
Struggeln ist. Ich meine, das kann sich auch nochmal ändern, aber fand ich schon interessant, dass Google da jetzt offensichtlich schon deutlich aufgeholt hat, nachdem sie am Anfang ja so ein bisschen der Laughingstock der Tech-Branche waren.
Ja.
Ja, zweites Thema, zweiter Grund, den ich gesehen habe, ist, dass es ja auch schon so ein erstes kleines Börsenbeben gab. Die Börse hat Mitte August die Werte der großen Tech-Firmen schon leicht nach unten korrigiert. Und die Analysten haben dann nämlich zwei Sorgen. Zum Beispiel, zum einen, dass bei den Chip-Firmen, vor allen Dingen Nvidia, die ja da super führend sind, ob das Umsatzwachstum weiter so exponentiell wächst. Also die wachsen immer noch, aber trotzdem war der Markt enttäuscht. Und dann bei den Plattformfirmen, die haben ja enorm viel Kohle in Rechenzentren, aber auch in KI-ExpertInnen investiert. Also haben da Leute abgeworben von eben Scale AI oder OpenAI. Und da haben jetzt auch Investmentbanken gesagt, ja, es sieht ein bisschen aus wie Verschwendung der Gelder. Der Shareholder-Value wird da verwässert. Also da hat sich, es gab schon ein bisschen eine Wertkorrektur. Und es gab, was es auch noch hinzukam, es gab dann eine Studie vom MIT, also diesem Massachusetts Institute of Technology, super renommierte Absenderadresse, dass irgendwie 95% der Unternehmen, der großen Unternehmen, die KI-Projekte machen, da keinen messbaren Return on Investment hatten. Und das hat so ein bisschen Nerv getroffen und hat dann, glaube ich, diese ganze gesamte Stimmung noch so ein bisschen beschleunigt. Auch an dieser Studie gab es dann auch so ein bisschen Kritik. Datenbasis, es waren nur Interviews und keine harten Zahlen. Es waren auch große Unternehmen, gab es zum Beispiel zuletzt so eine Anekdote, Taco Bell hat am Drive-Thru, sind wir wieder beim Thema Takeaway, haben sie so KI-Avatare für die Bestellungen, für die Annahme der Bestellungen eingeführt und das haben sie jetzt wieder rückgängig gemacht, weil es nicht gut funktioniert hat. Die Leute waren genervt davon, wollten echte Menschen sprechen und haben dann natürlich auch versucht, da irgendwelchen Quatsch mitzumachen. Es gibt ein TikTok-Video, habe ich gesehen, wo jemand irgendwie 18.000 Tassen Wasser bestellt bei diesem Avatar und dann bricht der natürlich zusammen und es funktioniert alles nicht mehr.
Hi, welcome to Taco Bell. What can I get started for you today?
Can I get 18,000 water cups, please?
Was glaubst du, wird es dann in Zukunft sein? Also wir werden einfach weniger Gelder bekommen. Die Investoren sind jetzt ein bisschen zurückhaltender, glaube, einfach weil sie sehen, dass das nicht mehr so funktioniert.
Ich glaube, es wird ja jetzt deutlich stärker, genauer hingeschaut auf die Gelder. Es wird sich dann auch vielleicht fortsetzen auf KI-Projekte in Unternehmen, dass die Leute da vorsichtiger und zögerlicher sind. Und es gibt auch Menschen, die glauben, dass es dann nochmal eine größere Wertkorrektur am Börsenmarkt geben wird. Der US-Aktienmarkt ist ja, glaube ich, aktuell, ich bin da kein Experte, aber aktuell historisch hoch bewertet und da erwartet man dann natürlich auch, gibt ja immer die Rede, ist KI eine Bubble und so weiter. Ich glaube nicht, dass es eine reine Bubble ist und dass da keine Werte geschaffen werden, aber dass es da eine Wertkorrektur geben könnte, ist jetzt keine Anlageberatung, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber könnte ich mir schon nochmal vorstellen.
Ja, spannend, dass man einfach immer wieder merkt, es geht einfach nicht immer nur die ganze Zeit vorwärts und bergauf, sondern irgendwann kommt dann halt auch so eine Bremse und vielleicht geht es da zurück. Aber da ist noch ein Grund.
Ja, Grund 3 ist, dass im Moment es auch so ein bisschen aussieht, als könnte die Werbevermarktung von diesen KI-Chatbots schwierig sein. Es ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, ob diese Chatbots, Assistenten oder Agenten, wie auch immer, was es dann genau ist, ob das so ein B2C-Phänomen wird, wie Google und Meta und die damit zum Gatekeeper werden, die dann mit Werbung Kohle machen, oder ob so ein Bezahl-B2B-Modell sein wird. Und Perplexity war da so ein bisschen vorgeprescht. Die haben sind in die Werbevermarktung eingestiegen. Und da gab es jetzt so einen Bericht, dass die im vierten Quartal nur 20.000 US-Dollar eingenommen haben, was ja eigentlich das stärkste, einnahmesstärkste Quartal ist. Und der Werbechef ist da jetzt auch gegangen worden. Also offensichtlich hat das nicht funktioniert. Auch da, finde ich, muss man wieder ein bisschen einordnen. Also dieses Modell von Perplexity, die haben solche Anschlussfragen monetarisiert. Weiß ich auch nicht, ob das richtige Format ist. Und auch wenn man mal historisch guckt, wenn es einem Unternehmen nicht gelingt, sowas umzusetzen, muss es nicht heißen, dass ein anderes Unternehmen das nicht schafft. Bei Social Media hieß es zum Beispiel auch lange, da kann man kein Geld mit verdienen. Und dann kam es Sheryl Sandberg irgendwie zu Meta, die vorher schon das bei Google erfolgreich gemacht hat. Und mittlerweile ist Meta halt ein Milliardenkonzern.
Also kannst du noch mal ganz genau erklären, also was war das bei Perplexity? Also was haben die da gemacht? Was haben die probiert?
Also man hat irgendwie eine Frage gestellt, ich müsste nochmal ein Beispiel genau raussuchen, aber zum Beispiel, ich bin Mitte 30, will anfangen zu laufen, wiege so und so viel, mein Fitnessstand ist so und so, ist so ein Sneaker und dann kriegt man ja immer so Anschlussfragen vorgeschlagen, wenn man dann eine Antwort bekommen hat. Und diese Anschlussfragen, da konnten sich Unternehmen dann reinkaufen, dass man heißt, willst du wissen, welches der neueste Adidas-Sneaker ist? Also jetzt mal in die Tüte getextet, ich weiß nicht, ob es das Beispiel wirklich gab, aber so stelle ich mir das vor und da weiß ich nicht, ob dieses Format das sinnvoll ist. Ich glaube, Google wird es ein bisschen anders angehen, da gibt es auch schon Beispiele, wo die dann das halt direkt in den ersten Antworten ausspielen und die sind da offensichtlich sehr zuversichtlich, wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit die diese KI-Antworten auch in die normale Suche integrieren. Also würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das überhaupt nicht funktionieren wird.
Ja, Okay, aber es lässt noch ein bisschen auf sich warten, vielleicht.
Ja, ja, also zumindest bei Perplexity hat es nicht funktioniert und es wird vielleicht nicht so schnell und leicht funktionieren, wie man vielleicht gedacht hat, sondern da müssen noch die richtigen Formate gefunden werden.
Okay.
Trotzdem so ein bisschen das Takeaway vielleicht, es kommt halt jetzt um vielleicht ein bisschen das Tal der Enttäuschung, wie es hier in diesem Kartner Hype-Cycle heißt. Und unser Kollege Noah hatte da einen interessanten Take zu auf LinkedIn. Er sagt, am meisten profitiert aktuell Google von KI, weil die nämlich dieses Urteil, was wir jetzt gerade, wovon wir am Anfang gesprochen haben, dieses Kartellrechtsurteil, da war die Begründung des Richters, warum die Remedies nicht so hart ausgefallen sind, dass der jetzt durch diese KI-Firmen neue Konkurrenz heranwächst und der Markt das schon selbst regelt. Und dann ist der Börsenkurs ja in die Höhe gegangen, die haben irgendwie mehrere Milliarden an Wert zugelegt. Also allein dadurch, dass es diese Konkurrenz gibt, die jetzt, wie wir gehört haben, noch aktuell gar nicht so groß ist, profitieren die unheimlich und profitieren da aktuell am stärksten.
Okay, ich bin mal gespannt. Wir werden ja auf jeden Fall die nächsten Wochen auch noch über KI reden und ob wir da dann nochmal einen anderen Take haben oder ob das so weitergeht. Immer noch ein spannendes Thema.
Auf die Hand.
Ja, in dieser Rubrik wollen wir euch ganz zum Schluss noch ein bisschen handfeste Tipps an die Hand geben, Beobachtungen, die wir gemacht haben. Und ich habe da zuletzt einen Blogartikel der US-Agentur Sear Interactive gelesen. Verlinken wir euch auch in den Shownotes, den ich super interessant fand. Da ging es darum, wir haben jetzt gerade eben über das interessante Thema KI gesprochen. Und da ging es darum, wie kann man seine Sichtbarkeit in dieser KI-Welt, ChatGPT, Gemini und Co. positiv beeinflussen. Und diese Agentur, die hat einen Test gemacht und hat den Footer ihrer Website verändert. Also dieser untere Teil der Website, der auch, wenn man was neu lädt, ja eigentlich immer gleich bleibt. Und da haben sie eingefügt, wie viele Kunden sie haben und wie deren Retention Rate ist. Also, dass irgendwie 97% ihrer Kunden ihnen ewig treu bleiben und so weiter. Schöne Marketing-Aussage. Und das ist dann, genau diese Aussage ist dann anderthalb Tage später bei ChatGPT zitiert worden, wenn man gefragt hat, was weißt du über diese Agentur? Das ist so ein bisschen wie SEO 2003, da also werden die Basics nochmal neu aufgefrischt, aber ist ja trotzdem interessant, dass man mit so einem simplen Mittel da irgendwie das eigene ChatGPT-Framing positiv verändern kann, fand ich ganz interessant.
Ja, und bei dir ist es was ganz Simples, bei mir ist es wahrscheinlich doch eher was Höheres oder was Schwierigeres, aber ich wollte es trotzdem mal auch in der ersten Folge direkt mit an die Hand geben, weil was mir jetzt die ganze Zeit bei LinkedIn entgegengekommen ist, war, dass viele gepostet haben, dass ChatGPT ja zum Beispiel einen Content Strategist auch sucht und das Jahresgehalt von diesem Content Strategist soll dann um die 300.000 sein.
Oh.
Also man muss es auch ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil ist natürlich San Francisco, ist natürlich alles viel teurer und die Konkurrenz und sowas. Ne? Aber trotzdem 300.000 fand ich schon ordentlich dafür, dass wir ja gerade probieren, unsere ganzen Content-Leute und unsere ganzen Social-Media-Leute irgendwie mit ChatGPT zu ersetzen oder irgendwelche irgendwie KI darauf hin
zu KI zu automatisieren und so weiter.
Genau.
Zu automatisieren. Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe auch, ist mir viel auf LinkedIn in den Feed gespült worden und vor allen Dingen von Leuten aus der SEO-Szene, weil die sich nämlich drauf aufgehängt haben, dass in dieser Beschreibung, in dieser Stellenausschreibung dann auch gesagt wurde, ja, der Bewerber, die Bewerberin braucht irgendwie harte SEO-Erfahrung, strategische Expertise und dann haben sie gesagt, dann ist SEO offenbar doch noch nicht tot und Geo nicht der neueste heiße Scheiß. Fand ich auch ganz lustig und habe ich viel gesehen, ja.
Genau, und deswegen dachte ich, können wir ja auch einfach zum Schluss nochmal mit an die Hand geben, Content und Social Media, es ist kein Praktikantenjob mehr, sondern man sollte gute Leute dafür einstellen. Das kann noch nicht durch KI ersetzt werden. Das heißt, man hat da auch einfach noch, genau, und man hat da vielleicht auch echt noch eine Lücke, um noch Sichtbarkeit einfach zu haben mit wirklich geilem Content, der vielleicht auch einfach nicht KI generiert ist.
Und es war ja auch nicht das einzige Beispiel. Es gibt jetzt auch eine Stellenausschreibung von Duolingo, weil da diese super erfolgreiche Social Managerin, die auch schon bei uns gesprochen hat, weggegangen ist und jetzt haben die Stelle neu ausgeschrieben und da ist die Gehaltsrange, glaube ich, so ähnlich wie bei OpenAI, ne? Du hast die Stelle auch gesehen.
Genau, ja, so ähnlich ist irgendwie Director of Social Media und ich glaube, ich muss auf jeden Fall Gehaltsgespräche jetzt führen, nachdem ich das alles gesehen habe.
Also. Wir informieren euch nächstes Mal, wie die Gespräche gelaufen sind.
Okay, dann bis nächste Woche. Wir hoffen, ihr habt was Gutes hier mitgenommen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört.
Und bis dahin nicht vergessen, abonniert uns bei Apple oder bei Spotify, hinterlasst uns eine Bewertung, empfiehlt uns weiter, postet auf Social, das hilft uns. Wir sind euch dankbar und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.